Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Gartendenkmale sind vielfältig. Alte Parkanlagen, Friedhöfe oder Plätze. Sie sind mal sehr gut erhalten und mal fast ganz zerstört. Gelingt es aber, sie zu erhalten, zu pflegen oder modernen Bedürfnissen anzupassen, werden sie unendlich wertvoll. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort.
Und während des Studiums an der Hochschule in Hannover, in Herrenhausen damals, bin ich dann doch sehr schnell zu dem Thema historischen Gärten dann gekommen. Und mir war eigentlich seit meinem Vordiplom, sprich nach dem zweiten Semester, klar, das könnte ein doch schöner beruflicher Weg werden. Und ich habe dann tatsächlich mein ganzes Studium schwerpunktmäßig diesem Thema gewidmet und habe als Zweitfach intensiv 6 Semester auch Bau- und Kunstgeschichte studiert. Ich hatte das große Glück, dass die erste Gartendenkmalpflegestelle, die tatsächlich in einem Bundesland, in dem Fall war es das alte West-Berlin, ausgeschrieben worden ist, und zwar im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Berliner Denkmalschutzgesetzes im Berliner Abgeordnetenhaus und damit auch eine entsprechende Gartendenkmalpflege seit 1978 in Berlin tatsächlich wirksam werden konnte.
Über 30 Jahre waren Sie in Berlin tätig. Können Sie noch mal kurz Ihre Funktion beschreiben?
Dieses Fachreferat, das ja bis heute auch besteht, bemüht sich insbesondere um klassische Aufgabenfelder einer Denkmalfachbehörde, einer staatlichen Denkmalpflege. Das heißt, das Schutz- oder Kulturgut erst einmal zu erfassen, zu inventarisieren. Das haben wir auch in diesen 30 Jahren intensiv getan. Und in der Tat sind dabei 600 Gartendenkmale herausgekommen. Das sind nicht nur die Schloss- und Gutsgärten, das sind nicht nur die Schmuckplätze oder die 83 denkmalgeschützten Berliner Friedhöfe. Es sind auch die Villen- und Landhausgärten. Es ist aber auch der kleine Vorgarten, beispielsweise in der Schlossstraße in Charlottenburg, einer wichtigen barocken Achse. Es ist der Garten in einem Hinterhof beispielsweise. Es ist aber auch ein Streckendenkmal wie der von Peter Josef Lené gestaltete Landwehrkanal oder der Luisenstädtische Kanal. Sie sehen also, Frau Mehrens, dass das ein ganz breites Spektrum ist, das wir erfasst haben, inventarisiert haben, wie wir sagen. Wir haben das auch entsprechend dokumentiert bei uns im Amt, und diese 600 Gartendenkmale haben wir selbstverständlich dann auch Schritt für Schritt unter Denkmalschutz gestellt. Und dann kommt dazu verständlicherweise der große Aspekt der Erhaltung und Unterhaltung, sprich der Pflege. Dort haben wir auch, denke ich, eine ganze Reihe von Aktivitäten unternommen, indem wir zum Beispiel dafür gesorgt haben, das Fachreferat Gartendenkmalpflege, dass wir in Berlin etwa 20 Parkpflegewerke in diesen Jahren, Jahrzehnten haben erstellen können, zum Beispiel für den großen Berliner Tiergarten, die eine dauerhafte, denkmalgerechte Pflege eines solch wertvollen Landschaftsparkes dann auch sicherstellen. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch die konkrete Maßnahme. Auch am schon genannten Tiergarten haben wir zum Beispiel die Luiseninsel dann wiederherstellen können oder das berühmte Venusbassin. Sehr viele auch Alleen im Tiergarten.
Herr von Große, könnten Sie als erstes mal für die Hörer und Hörerinnen beschreiben, wie was wir jetzt hier sehen?
Was wir sehen, ist ein Schmuckplatz, der um 1899, also im ausgehenden 19. Jahrhundert, entstanden ist. Und zwar Das Motiv des Schöpfers dieses Platzes, Fritz Enke, war das Thema Ruhe. Also er wollte hier für ein damals entstehendes neues Stadtquartier, das sogenannte Bayerische Viertel, wollte er einen zentralen Platz schaffen mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Hier gibt es in unmittelbarer Nähe ja keine Parkanlagen. Insofern ist der Viktoria-Luise-Platz, auch wenn Sie so wollen, eine Mini-Parkanlage mit Bänken rundherum im Schatten oder im Sonnenlicht der Bäume, der einlädt, sich hier hinzusetzen, diesen Platz in Ruhe zu genießen. Und immer wieder der Blick natürlich auf die zentrale Fontäne im Zentrum. Und es gibt dann ein schmückendes Moment, das ist die sogenannte Kolonnade, hier an dem einen Ende des Platzes, die zugleich auch eine Art Exedra ist, also eine Sitzbank, wo junge Mütter sitzenderweise dem Spielen ihrer Kinder in einer kleinen Sandkiste zugucken können. Mit anderen Worten, dieser Viktoria-Luise-Platz ist ein Platz, der sowohl für ältere Menschen eine hohe Aufenthaltsqualität hat, aber eben auch für jüngere Generationen, Kinder, Kleinstkinder, die hier ebenfalls sich auch wohlfühlen sollen. Und wenn man mittags hier zu diesem Platz kommt und sieht, wie die Bevölkerung diesen Platz annimmt, dann denke ich, ist diese Rechnung von Fritz Enke auch aufgegangen. Aber man darf nie vergessen, dass er diesen gesamten Aspekt der Nutzung auch in ein schönes Design, in einen schönen, anspruchsvollen Entwurf sozusagen hineingenommen hat. Denn was uns an diesem Platz auch erfreut, ist das wunderbare Band der einjährigen Sommerblumen, die hier diesen Platz rahmen.
Das war ja der erste Platz sogar, den Sie restauriert haben damals. Können Sie mal kurz beschreiben, wie Sie ihn vorgefunden haben?
Als ich 1978 nach Berlin kam aus Hannover, hat mich dieser Platz sehr erstaunt. Ich kannte ihn natürlich auch schon aus den Vorlesungen von Professor Hennebo, denn Fritz Enke ist ja ein namhafter Gartenkünstler des ausgehenden 19., aber auch des frühen 20. Jahrhunderts, der hier in Berlin verschiedene Stadtplätze damals geschaffen hat, unter anderem den Bayerischen Platz, aber hier jetzt der Viktoria-Luise-Platz. Mich freute, dass wesentliche bauliche Ausstattungsstücke wie der Brunnen und die Kolonnade noch da waren, auch die rahmenden Lindenbäume, aber ansonsten die Feinstruktur des Platzes, insbesondere das differenzierte Wegesystem mit der schmuckgärtnerischen Pflanzung rundherum, der schönen Sommerbepflanzung und dem Wechsel der Kugeln und Kegel aus Taxus, das war eben nicht mehr da. Das ist einfach nach dem Zweiten Weltkrieg doch ein Opfer der Pflegeleichtigkeit geworden. Und ich fand deswegen hier bolzende Kinder vor. Und das war es eigentlich. Und im Zuge intensiver Diskussionen haben wir uns dann gemeinsam überlegt, das Kommunale Grünflächenamt hier in Schöneberg und wir als Gartendenkmalpflege doch den Versuch zu wagen, diesen Platz im historischen Sinne wiederherzustellen. Und dem ist dann auch Raum gegeben worden und 1979/80 konnten wir das dann so machen. Und seit der Zeit ist er tatsächlich der früheste Schmuckplatz, der nach denkmalpflegerischen Prinzipien wieder instand gesetzt werden konnte. Worüber ich sehr froh bin, dass wir hier auch mit den Besitzern, im Übrigen den Hausbesitzern, in Diskussionen gekommen sind und dafür Sorge getragen haben, dass an einigen Stellen, zum Beispiel hier direkt hinter uns, Frau Mehrens, haben wir initiativ doch eine Wiederherstellung oder Instandsetzung der alten Vorgärten anregen können. Und bei Neubauten direkt hier in der Front, da haben wir dafür Sorge getragen, selbstverständlich Neubauten, auch neue Vorgärten, auch mit einer neuen Formensprache. Uns war wichtig, dass diese Plätze auch in ihrem städtebaulichen Gesamtkontext gesehen werden. Nicht nur was Tiefbauaktivitäten angeht, sondern bis hin eigentlich auch zum Vorgarten, der das Gesicht dieses Platzes eben auch immer noch bestimmt und bestimmt hat. Das Vorgehen der Denkmalpflege ist ja im Grunde durch den Dreiklang bestimmt: konservieren, restaurieren, rekonstruieren. Und wir sind natürlich im Idealfall bemüht zu konservieren. Das heißt, unsere Beiträge darauf zu konzentrieren, das authentisch Erhaltene, das Überkommene quasi durch Pflegemaßnahmen in seiner Qualität zu erhalten und an die nächste Generation weiterzugeben. Es gibt aber eben auch die Fälle wie hier am Viktoria-Luise-Platz, wo es dann doch deutliche Störungen gegeben hat. Aber wesentliche Teile der Substanz wie die Baumrahmung, das Fontänenbecken oder die Kolonnade ja da waren. Da sprechen wir von Restaurieren orientiert am Bestand.
Herr von Krusig, wir haben jetzt einen Ortswechsel vorgenommen zur Luiseninsel. Ich würde Sie auch hier als allererstes mal bitten, können Sie kurz hier diesen kleinen, ich sage jetzt mal bezaubernden Ausschnitt des Tiergartens beschreiben?
Der große Tiergarten ist ja eine über 220 Hektar große Parkanlage, die aus dem früheren Yachtgebiet der brandenburg-preußischen Kurfürsten entstanden ist und seit der Zeit Friedrich Wilhelms I., des Soldatenkönigs, dann auch die Yacht aufgegeben wurde. Und man Schritt für Schritt hieraus einen sogenannten, wie das im 18. Jahrhundert hieß, einen Lustwald gemacht hat. Also die Vorform eines Volksgartens, wie es dann auch in der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert hieß. Aber es ist in der Tat, wie man unschwer sieht, Frau Mehrens, hier nicht nur ein Park oder ein Wald, ein Lustwald, den wir sehen, weitgehend bestehend aus Bäumen, sondern es gibt immer wieder auch Momente der Überraschung und der Mannigfaltigkeit, wie das Peter Josef Lené nannte, also in diesem großen Parkwaldgebiet des Berliner Tiergartens kommen wir immer wieder auf Bereiche, die schmuckgärtnerisch gestaltet worden sind. Kleine, attraktive, herausgehobene Bereiche, in der Regel im Zusammenhang mit Denkmalen, und so ist es auch hier auf dieser Luiseninsel, ganz von Gewässern umgeben, finden wir tatsächlich seit 1880 das Denkmal der Königin Luise. Auf der anderen Wasserseite das Denkmal ihres Gemahls Friedrich Wilhelms III., das schon 40 Jahre früher aufgestellt worden ist. Aber auf der eigentlichen Luiseninsel dominiert tatsächlich die marmorne Königin, die legendäre, bekannte Königin Luise. Und ihr zu Füßen dieses zauberhafte, kleine, fast neobarocke Blumenparterre, das wir in Vorbereitung der 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin, das war also das Jubiläum 1987, haben wir diese Insel rekonstruiert, wiederhergestellt, zu Füßen der Königin. Das Denkmal von Erdmann Enke war Gott sei Dank erhalten. Und diese scheinbare steinerne Bank, auf der wir sitzen, das ist ein steinernes Ausstattungselement aus rotem Granit, haben wir mehr oder weniger auch gartenarchäologisch ergraben und haben dabei auch noch drei dieser Steine gefunden, auf denen wir hier sitzen. Durch petrographische Untersuchungen konnten wir feststellen, den Steinbruch in Schweden, wo dieser schöne rote Granit gefunden wird, und haben das entsprechend nacharbeiten lassen. Also insgesamt einer der besonders schönen, attraktiven Aufenthaltsorte im Tiergarten aus dem 19. Jahrhundert, entstanden im Zusammenhang mit der Aufstellung eines bedeutenden Denkmals. Und insofern haben wir auch diesen Denkmalstandorten im Tiergarten. Es gibt übrigens etwa 60 Denkmale in diesem großen Park. Haben wir Punkt für Punkt geguckt, wo macht es Sinn, auch solche Gesamtsituationen, Denkmal samt schmuckgärtnerischer Umgebung wiederherzustellen.
Es klingt so, als ob die Rekonstruktion jetzt hier dieser Luiseninsel keine so große Diskussion war. War das von vornherein klar?
Wir haben ja einen Art Tiergartenbeirat damals eingerufen mit dem Berliner Landeskonservator, der Gartendenkmalpflege, aber auch mit Wasser- und Naturschutzspezialisten, mit den Verantwortlichen aus der Berliner Tiergartenverwaltung, Baustadtrat und Ähnliches. Und in diesem Kreis haben wir natürlich alle Maßnahmen intensiv nicht nur vorgestellt, sondern auch diskutiert und abgestimmt. Und hier bei der Luiseninsel gab es auch überhaupt keine Diskussion, sondern jeder war sehr angetan.
Sie haben eben das Parkpflegewerk angesprochen. was ja hier auch in diesem Teilbereich, hier auf der Luiseninsel, sicherlich auch einige Maßnahmen vorsieht, wie zum Beispiel die Sichtachsen zu erhalten. Können Sie da vielleicht nochmal was zu sagen?
Die Königin Luise hier, das wunderbare Marmordenkmal von Enke, als ich das erste Mal sah, 1978 im Sommer, es stand eigentlich auf einer platten Wiese, sonst war hier nichts. Mehr oder weniger alle Blickfenster in den Tiergarten waren vollkommen zugewachsen. Also mit anderen Worten, ihren Ehemann Friedrich Wilhelm III., und das macht ja Sinn, dass dieses Ehepaar Luise und Friedrich Wilhelm, dass die sich auch ansehen können, hier auf Dauer, das war nicht mehr gegeben. Und insofern ging es hier nicht nur um eine Instandsetzung sozusagen der eigentlichen schmuckgärtnerischen Kernanlage mit den zauberhaften Blumenanpflanzungen und Arabesken, sondern es ging auch darum, ein Stück ja auch Blickqualität, Ausblicke in die Tiefe des Tiergartens auf andere Schönheiten wiederherzustellen, auch immer wieder durch Herausnahme von Wildwuchs und von Gehölzen, die eben an völlig falscher Stelle sich entwickelt haben. Also das haben wir hier geschafft, das ist auch akzeptiert worden. Ein bisschen schwieriger war es bei der Wiederherstellung auf der anderen Seite des Tiergartens, nämlich im östlichen Bereich, wo ja an der Kongresshalle, an dem Haus der Kulturen der Welt, wie es heute heißt, da ist ja der bekannte Zeltenplatz mit seinen 8 Alleen, also ein Alleefächer. Da mussten wir sehr viel wilden Spitzahorn- und Robinienaufwuchs entfernen, was mir dann auch den Titel Baummörder eingebracht hat. Doch eine sehr heftige Kritik damals. Heute sind alle froh, dass wir das gemacht haben. Es hat die Erlebnisqualität, aber auch die Nutzungsqualität des Tiergartens, die Wiederherstellung auch des reichen Allee-Charakters und Allee-Bestandes hat zu einer deutlichen Nutzungsaufwertung beigetragen, aber auch zu einer Stärkung der geschichtlichen Aussage. Denn Knobelsdorf, der Architekt Friedrichs des Großen, dem war es ja ein Anliegen, diesen Tiergarten zu erschließen in Form wunderbarer Alleen. Und Peter Josef Lené, der zweite kongeniale Gestalter des Tiergartens in der Zeit des Biedermeier, hat eben diese Alleen von seinem Vorgänger Knobelsdorf nicht beseitigt, sondern hat die erhalten. Und insofern war es für mich auch als Chef der Gartendenkmalpflege, wenn Sie so wollen, auf der dritten Ebene dann auch ein großes Anliegen, dieses Erbe wieder herauszuarbeiten und zu schauen, wo sind noch Reste alter Alleen, die wir natürlich erhalten haben, sorgfältigst. Von der Buchenallee beispielsweise waren noch etwa 5 Uraltbuchen da. Jede Buche ist für uns ein Heiligtum und dazwischen haben wir dann entsprechende Nachpflanzungen wieder eingebracht, sodass man heute noch, wenn man in diesen Alleefächer geht, dass man dort auch älteste Bäume noch der Alleen aus dem 18. Jahrhundert findet, aber auch Nachpflanzungen aus den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Ein Punkt würde ich gerne noch mal ansprechen, die ganz wichtige städtebauliche Komponente bei der Gartendenkmalpflege und sicherlich auch mit aus ökonomischer Sicht die touristische. Deckt sich das immer von den Funktionen bei den Entscheidungen oder gibt es da manchmal auch Widersprüche?
Ich meine, dass das eigentlich in den Fällen und in den Objekten, die ich vor Augen habe, und ich denke dabei insbesondere an die etwa 180 öffentlichen Gartendenkmale der Stadt Berlin, dass gepflegte öffentliche Gartendenkmale, ob es Schlossgärten sind, Volksparke sind, Tiergarten, ob es unsere wunderbaren Schmuckplätze sind oder ob es gepflegte historische Friedhöfe sind, die sich übrigens auch inzwischen größten Interesses auch vieler Touristen erfreuen, dass tatsächlich dieses städtebauliche Erbe des 18., insbesondere 19. und frühen 20. Jahrhunderts, dass das ein unglaublicher, auch touristischer und damit ökonomischer Schatz ist, den diese Stadt hütet und hüten sollte. und dass das eigentlich zwei Aspekte sind, die sich in idealer Weise ergänzen und nicht ausschließen. Und selbstverständlich gehört dazu auch etwas wie die Straße unter den Linden, die nun mal durch die vierreihige Lindenallee bestimmt ist. Und es macht keinen Sinn, nur sich sorgfältig den rahmenden, wertvollen, zum Teil ja auch denkmalgeschützten Häusern zuzuwenden. Es macht auch keinen Sinn, sich nur über die Qualität der Gehsteige auszutauschen, sondern man muss immer auch den eigentlichen Kern, nämlich die Linden selber und den wunderbaren Promenadenweg, den der Gast sozusagen von der Innenstadt zum Brandenburger Tor und damit in den Tiergarten führt, immer im Gesamtkontext sehen.
Die Zeit, die wir hier gesessen haben, hat man den Eindruck, erstens, dass sowohl Berliner als auch Touristen diesen Platz sehr nutzen und annehmen. Und zweitens, die Zahl der Jogger, man hat sie wahrscheinlich auch gehört, hat sicherlich stark zugenommen, wie vor Ende des 19. Jahrhunderts. Aber ansonsten hinsichtlich der Funktion es sehr ähnlich ist wie damals bei der Entstehung, oder?
Ja, das kann man sagen. Das war ja auch das Trachten Lenés, diesen Tiergarten nicht nur um seiner selbst willen zu verschönern oder um dem königlichen Auftraggeber Friedrich Wilhelm III., auf den wir quasi gucken oder nicht gucken können, weil im Moment da auch noch wieder ein zu groß geratener Baum steht oder Busch steht. Nein, es war immer seine Überlegung, hier der Berliner Bevölkerung einen interessanten, einen erlebnisreich gestalteten Park vor den Toren der Stadt zu präsentieren, sozusagen im Sinne eines mangelnden Hausgartens. Das war der Hintergrund und dazu gehören nicht nur große Wiesen, Grasflächen und Bäumen, sondern auch schön gestaltete, zum Teil mit Blumen, hier auch im Sinne eines Broderieparterres ausgestaltete Flächen, Momente der Mannigfaltigkeit und der Überraschung, wie Lené das sagte.
Ist es häufig so, dass wirklich ein äußerer Anlass eines Jubiläums oder ähnliches stattfindet, dass dann auch die Gelder da sind für eine Wiederherstellung oder Rekonstruktion?
Das ist in der Tat so und das ist, glaube ich, mit etwas Wichtiges in der Tagesarbeit eines Denkmalpflegers, vielleicht auch eines Grünplaners, der ambitioniert ist und engagiert ist, dass man immer wieder in seinen Kalender schaut und guckt, was gibt es für Jubiläen in den nächsten 10 Jahren, wo man dann auch die Politik vielleicht gewinnen kann, aber auch edle Sponsoren und Mäzene für Generalinstandsetzungen, für Grundinstandsetzungen, die es natürlich auch im Bereich der Grünplanung, der Gartendenkmalpflege gibt, dann entsprechende Gelder einzuwerben. Aus dem laufenden Etat ist das in der Regel nicht zu finanzieren. Wir waren hier ja froh, dass wir aus dem Etat der Gartendenkmalpflege damals ein westdeutsches Planungsbüro, das Ehepaar Rose und Gustav Wörner, beauftragen konnten, 1984 das große Parkpflegewerk für diesen riesigen Landschaftspark zu beauftragen. Das konnten wir selbst finanzieren, aber die doch umfangreichen, detailreichen Instandsetzungsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Venusbassin, hier die Luiseninsel oder der Rosengarten oder der englische Garten am Parkhaus in der Nähe von Schloss Bellevue, das sind alles Sondermaßnahmen gewesen, die wir auch über Sonderereignisse haben finanzieren müssen und können.
Wir sitzen jetzt hier am Kolonnaden Garten. Wann ist der fertiggestellt worden, Herr von Krosigk?
Das war so meiner Erinnerung nach 2006, 2007, wenn du in dem Zeitfenster im Zusammenhang hier mit der Generalinstandsetzung auch des neuen Museums und von Stühler war natürlich dann auch die Frage, stand dann an, wie gehen wir mit der Freifläche um, mit dem Kolonnadengarten, der ja seine Form und seine Gestalt um 1880 gefunden hat, damals unter dem königlichen Tiergartendirektor Neide, der hier in der Nachfolge von Stühler, nämlich dem ebenfalls Schinkelschüler Strack, dann auch beauftragt worden ist, hier diese Freifläche zwischen der alten oder vor der alten Nationalgalerie und dem neuen Museum nach Vollendung hier des Kolonnadenganges an der Spree nun auch diese Freifläche zu gestalten. Ausgangspunkt war natürlich auch, dass diese Freifläche schon auch grün sein sollte. Deswegen sind hier auch einige Bäume gepflanzt, die ja auch nach wie vor das Bild dieses Platzes wie Platanen, aber auch Weißbuchen und Linden, die den Baumcharakter bestimmen. Aber man hat auch immer schon damals daran gedacht, hier auch Skulpturen im Sinne eines Freiflächenmuseums auch aufzustellen. Und wir sind sehr froh, dass heute wieder diesen sogenannten Kolonnadengarten, der also seinen Namen nach den rahmenden Kolonnaden bekommen hat, dass hier heute wieder zahlreiche der Skulpturen stehen, die hier nach und nach in der Regel Bronzeskulpturen bis zum Ersten Weltkrieg aufgestellt worden sind. Nicht zuletzt eine der berühmtesten, die Amazone von Touaillon, die uns dort wieder aus den großen Buchsbaumbeeten entgegenreitet. Und ein sehr gutes Planungsbüro, Levin Monseigneur, hat dann tatsächlich diesen Wettbewerb gewonnen. Und zum Thema haben sie insbesondere die Verwendung von Buchsbaum in ganz unterschiedlichen Arten, vom grünen Heinrich angefangen bis zu ich weiß nicht was, hier eingebracht, also auch in verschiedenen Farbtönen. Also die Vielfalt von Buchsbaum auch in seiner Blattgestalt, in seiner Formgebung, aber auch in seiner Farbgebung kann man hier studieren. Aber wir haben dann doch auch in sehr intensiven Diskussionen mit diesem schon zitierten Büro Levin Monseigneur auch dafür uns eingesetzt, dass alle historischen Materialien, die noch vorhanden waren, strikt zu erhalten sind, zum Teil auch zu ergänzen, dass man aber in der Freifläche mehr oder weniger variabel war und ist. Und wir können das ja sehen. Es gibt hier auch ganz unterschiedlichen Einsatz des Buchsbaumes von der massiven Hecke bis zu diesen kleinen Ostereiern, die hier im Rasen liegen, bis zu massiven, flächenhaften, flächendeckenden Pflanzungen, immer wieder eingestreut, übrigens auch Stauden, wie zum Beispiel die wunderbare, weißblühende japanische Anemone, die Honorine Jobert, die wir da sehen, die da jetzt sich herausschiebt und dann jetzt im August, September dann das Bild bestimmen wird. Also auch eine geschickte Variation von dauerhaftem Immergrün in Form von Buchsbaum, aber auch sehr interessanten Stauden, die eingestreut sind, die auch nochmal einen Blühaspekt bringen. Ganz entscheidend auch die Frage, wie sind die Nutzungsanforderungen? Das muss man auch als Denkmalpfleger immer in seine Überlegungen mit einbeziehen. Es macht keinen Sinn, etwas wiederherzustellen, zu reparieren mit erheblichem Aufwand, wenn das Ganze dann nicht funktioniert oder durch die Liebe der Bevölkerung und der Touristen plattgetreten wird. Darüber muss man sich dann nicht wundern. Man muss sicherlich auch akzeptieren, dass wir heute in einer ganz anderen Zeit leben, auch mit anderen, sage ich mal, künstlerisch-städtebaulichen Vorstellungen. Auch das muss man selbstverständlich in seine Überlegungen mit einbeziehen. Auf der anderen Seite denke ich, dass in einer Stadt wie Berlin, das gilt aber auch für andere Großstädte in Deutschland, die das Inferno des Zweiten Weltkrieges erlebt haben, mit einer Zerstörungswut ohnegleichen, macht es sicherlich immer wieder aber auch Sinn, sehr sensibel zu schauen, was ist denn dieser Zerstörungswut entgangen? Und lohnt es nicht, so etwas auch zu reparieren und damit auch der Nachwelt zu erhalten? Gleichwohl macht es sicherlich Sinn, auch, sage ich mal, der Entwurfsqualität und der modernen Entwurfssprache der Jetztzeit großen Raum zu geben. Denn jede Zeit, jede Generation sollte in der Tat, wenn es geht, auf möglichst hohem Niveau auch seine Spuren hinterlassen. Und ich denke, das ist auch so. Denkmale wachsen in jeder Generation nach. Und sehr zu Recht ist hier der Kolonnadengarten Teil des Weltkulturerbes. Und wenn sich da auch in hoher Qualität eine moderne Formensprache, wie wir sie hier von Levin Monsigny vorfinden, nun auch schon denkmalgeschützt ist, finde ich das auch völlig in Ordnung. Mit anderen Worten, Frau Mehrens, wir befinden uns in einem höchst differenzierten, sage ich mal, Diskussionsgestrüpp, in einem höchst differenzierten Anforderungsprofil. Und so wie jeder Grünplaner sehr ernsthaft jeden Schritt und jeder Landschaftsarchitekt in einer Großstadt überlegen sollte, so haben diese Anforderungen natürlich, hat auch die Denkmalpflege zu erfüllen. Und wenn sie das ernsthaft und mit großer Qualität tut, dann kommt eben etwas dabei heraus wie Berlin, wo in einer breiten Palette, in einem breiten Fächer ganz alte, ältere Situationen, aber auch ganz neue Formen, Sprachen oder auch eine Mischtechnik sozusagen zutage kommt, die immer wieder zu staunen anregt, aber auch Freude macht, sich in dieser interessanten Stadt zu bewegen.
Rückblickend auf die 30 Jahre Ihrer Tätigkeit, könnten Sie da ein paar Tricks und Erfahrungen weitergeben oder ist es nur das dicke Fell, was man sich zulegen kann?
Ich glaube schon, dass man ein gutes Standing braucht, um dann wirklich auch solche schwierigen Phasen durchzustehen. Aber ich glaube auch, dass man immer gut beraten ist, zwar das Gesamtprojekt auch im Auge zu behalten, aber man sicherlich gut beraten ist, auch im Sinne von Schritt für Schritt vorzugehen, um sozusagen bei gelungenen Teilinstandsetzungs- oder Reparaturmaßnahmen dann auch bei den interessierten, aber auch kritischen Kreisen für ein Verständnis zu werben, um dann gestärkt und letztendlich auch mit der notwendigen Akzeptanz tatsächlich an nächste, vielleicht auch größere Instandsetzungs-, Restaurierungsschritte gehen zu können. Das heißt, nie das Ganze aus dem Auge verlieren, was man manchmal vorhat. Und bei großen Parks des 19. Jahrhunderts sprechen wir ja manchmal über 100, 200 Hektar. Aber nie an allen vier Stellen eines Parkes beginnen, sondern sehr wohl auch akzeptieren, dass solche Maßnahmen die Zurückgewinnung der Aussagequalität der geschichtlichen und künstlerischen, gartenkünstlerischen eines Parkes oder eines Stadtplatzes, dass man gut beraten ist, immer schrittweise vorzugehen.
Das klingt nach einer wirklich sehr intensiven Öffentlichkeitsarbeit auch.
Das haben wir tatsächlich auch spätestens seit der Wende, wo ja große und umfangreiche Aufgaben nochmal auf uns als alte Westberliner Gartendenkmalpflege zukamen, haben wir das sehr schnell nochmal sehr deutlich lernen und akzeptieren müssen, dass wir doch Maßnahmen, die wir für ganz selbstverständlich hielten, sehr wohl erstmal in entsprechenden auch Bürgergremien, aber auch in den schon zitierten Bezirksverordnetenversammlungen dann auch vernünftig und umfassend vorgestellt haben. Und ich muss sagen, bis auf ganz wenige Beispiele, wie zum Beispiel der Luisenstädtische Kanal im Abschnitt Kreuzberg, haben wir uns eigentlich auch immer dann zugunsten der Bevölkerung, zugunsten des Denkmals dann auch durchsetzen können. Erfordert aber wirklich ein Werben, ein Informieren, ein Diskutieren und vielleicht auch mal dann einen Umstand, dass man nur über Umwege sein Ziel erreicht. In jedem Fall Schritt für Schritt und nicht mit massiven Großmaßnahmen.
Sie hörten ein Gespräch mit Klaus Henning von Krosigk und Barb Mehrens aus dem Jahr 2015. Am Beispiel des Viktoria-Luise-Platzes, des Tiergartens und des Kolonnadenhofs auf der Museumsinsel in Berlin arbeiteten sie die unterschiedlichen Schwerpunkte der Arbeit der Gartendenkmalpflege heraus. Es geht um die Sanierung, die Restaurierung und die Wiederherstellung von bedeutenden Freiräumen in unseren Städten und auf dem Land.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.